Ihr Lieben, also eins verspreche ich euch, ich mache heute nicht so lang wie gestern. Gestern war eine Stunde, obwohl jemand der sagt, was war das wirklich eine Stunde, ich hätte noch länger zuhören können. Das ist natürlich ein schönes Kompliment und trotzdem, wie bitte? Und trotzdem ist nachher Lagerfeuer und so weiter. Also. Okay. Gucken wir mal. Ich kürze nichts ab, sagen wir es so. Worauf wir hoffen können. Heute Morgen war das Thema darauf, dass das Reich Gottes unter uns ist. Das Reich Gottes ist unter uns. Und ich habe den Text zur Grundlage genommen, zwei Verse aus dem Römerbrief, aus Vers 17, aus Kapitel 14, den Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Ich habe das Thema Freude übersprungen und um das geht es jetzt heute Abend. Morgen wird es dann um das Thema Gnade gehen, worauf wir uns verlassen können, auf Gottes Gnade. Und am letzten Vormittag, so ein bisschen Sendungstag, auf Gottes Berufung. Auf Gottes Berufung. Heute Abend auf die göttliche Freude. Ich lese das nochmal. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ich habe das ausgelegt, erklärt, dass es hier nicht darum geht, dass Gott was gegen materielle Versorgung hat, nicht mal gegen Wohlstand, aber dass es darum geht, worauf wir gründen und wie wir mit dem umgehen, was wir von ihm bekommen. Sondern Gerechtigkeit, geistlich, vor Gott gerecht gesprochen zu sein und auch menschlich Recht und Gerechtigkeit in diese Welt hineinzutragen als Auftrag. Und Friede, und habe dann erzählt aus Ruanda von Penina und Antoine und deren 5 Körbe für den Frieden. Man kann das übrigens, ich habe die Geschichte auch mal aufgeschrieben, ich habe einmal im Monat, immer am ersten Montag im Monat, schreibe ich online bei dem Magazin Pro eine so 5000 Zeichen, Gesichter der Welt heißt das. Mache ich jetzt seit ein bisschen über 2 Jahren, seit ich bei Tierfand bin, immer einmal im Monat. Nächstes Jahr machen wir wahrscheinlich ein Buch daraus, Gesichter der Welt, und ich stelle Menschen vor. Man kann das, wenn man Pro-Magazin eingibt, Pro und dann Heimowski, dann findet man das auch. Und wenn man da eingibt, Penina, Heimowski, Penina, Pro, findet man die Geschichte auch von ihr und ihrem Mann, dass man es nochmal nachlesen kann. Da geht es nicht um die 5 Körbe für den Frieden, sondern um deren Lebenswerk und ein Stück deren Geschichte. Natürlich den Einsatz für Frieden, aber jetzt nicht ausführlich mit den 5 Körben. Guckt da gerne rein. Überhaupt dann kurz nochmal die Erinnerung. Bitte guckt fleißig auch zum Büchertisch, schaut, ob ihr da was findet, eventuell auch zum Weitergeben. Ist ja auch immer ganz gut, wenn man jemanden irgendwie persönlich kennt, dann gibt man es mit einem ganz anderen Geist weiter und kann auch ein bisschen erklären oder so. Ja. Ich war noch mitten im Satz. Mensch! gleich. Bevor ich weitermache. Also guckt da nochmal hin. Ich habe gesehen, einige haben gesagt, sie haben auch schon mal wegen dieser Wegfindersendung Podcast geguckt. Ne? Wie gesagt, gibt es bei Spotify, Apple, das gibt es bei YouTube oder so. Nehmt so gerne so Sachen wahr. Kann immer ganz gut sein. Manches davon kann man auch teilen. Wir haben mal eine Sendung gemacht, eine ganze Sendung über die Ewigkeit. Wie wird das denn sein? Wie ist Himmel? Und eine Frau hat mir geschrieben, das hat sie schon mindestens 50 Arbeitskollegen, hat sie den Link geschickt. Und sie sagt, das ist ganz spannend. Sie kommt sonst selten mit den Menschen über den Glauben ins Gespräch. Das wollen die nicht. Aber wenn irgendjemand aus der Familie krank ist oder so, dann hat sie das geschickt, so als Hoffnung. Und sie sagt, das war jedes Mal, haben die das geschätzt. Das ist natürlich auch wirklich was Schönes, wenn sowas sein kann. Doris!
Friede. Wir haben die Geschichte vorne gehört, da haben Menschen lokal ganz konkret was getan. Die haben sich hingesetzt und für den Frieden in Ruanda gegeben oder überhaupt für den Frieden auf dieser Welt gegeben. Machen aber Leute. Ist das biblisch oder nicht?
Biblisch ist Matthäus 23, Vers 23. Ich dachte, du schlägst nach oder weißt es auswendig? Okay, also da steht, man soll das eine tun und das andere nicht lassen. Das sagt, ist Jesus, als es darum geht, sollen wir jetzt die Gebote halten oder so. Und er sagt, das eine tun und das andere nicht lassen. Und für den Weltfrieden zu beten, verändert ja häufig auch was in uns. Und für den Weltfrieden zu beten, ist gerade auch für Kinder zum Beispiel ganz wichtig. Denen ist das ganz oft sehr wichtig. Das Gerechtigkeitsgefühl, was die entwickeln, hat ganz viel mit Frieden zu tun. Und wieso ist das denn so und wieso gibt es Kriege? Für den Weltfrieden zu beten, hat viele, viele Dimensionen. Ja, die Friedensgebete in der Nikolaikirche 1989, da ging es wirklich um Frieden, um Abrüstung. Ja, wie geht es darum, dass die Atommächte irgendwie aufeinander zugehen im Kalten Krieg? Sehr, sehr, sehr wichtig. Und zugleich ist immer wieder dieses, was heißt das dann konkret für uns? Kennt ihr Sean Claiborne? So ein Linksevangelikaler in den USA. Ganz spannend, so ein bisschen der Gegenentwurf zu all denen, die so Trump gut finden. Sehr spannender Typ, hat mal ein Buch geschrieben, ich muss verrückt sein, so zu leben, was es heißt, radikal Jesus nachzufolgen. Und der hat mal gesagt, und das hat mir gut gefallen, wenn du Gott bittest, diesen Berg zu versetzen, ne, dann kann es sein, dass er dir antwortet, indem er dir eine Schaufel in die Hand drückt. Aber das schließt sich nicht aus. Das eine wäre der Nacht, wäre, wenn ich sage sozusagen, ja, ich muss schaufeln. Nee, Gott ist Gott und Gott ist groß und Gott ist unabhängig und darum geht es gleich auch noch. Gott kann Dinge tun jenseits von unseren Möglichkeiten. Und die andere Seite ist die, in der Regel sendet Gott uns und schickt uns. Ja? Ich habe das ganz am ersten Abend, als ich von diesem Mann aus dem Irak erzählt habe, ja, der geträumt hat von Jesus, aber dann gab es eben Leute, die ein Radioprogramm gemacht haben und einen christlichen Taxifahrer, der das angemacht hat. Also es braucht beides. Wenn es noch einen anderen Hintergrund hat, deine Frage, nämlich wir wissen ja, dass auf dieser Welt kein Friede sein wird, sozusagen. Wenn es also nicht um die Gebets- oder unser Tun geht, es wird kein endgültiger Friede sein, aber es ist immer wieder Friede. Und um diesen immer wieder Frieden, vorläufigen Frieden, um den sollen wir beten. Beten, dass in der Ukraine nicht noch mehr Menschen sterben. Beten, dass im Sudan nicht noch mehr Menschen sterben. Ja, Christen haben gebetet und Buße getan nach dem 30-jährigen Krieg, als 2/3 der europäischen Bevölkerung weg war. Christen haben wieder und wieder gebetet, um Frieden gebetet. Und das ist richtig so. Und doch wissen wir, dass es kein ewiges Friedensreich hier auf Erden geben wird. Aber Frieden ist trotzdem dran. Wir wissen, dass immer wieder passieren wird, dass Männer Frauen schlagen. Und trotzdem beten wir, dass es aufhört. Wir wissen, dass es immer wieder Ungerechtigkeit geben wird, weil Menschen schwarz sind. Oder jetzt gehört hier, ja, Kinder, ein Mädchen, die hänseln, weil es ein bisschen anders ist als die anderen. Ja, sowas wird es immer wieder geben und wir beten dafür, dass es aufhört. Trotzdem. Und insofern, ich würde sagen, auch theologisch, diejenigen Leute, die sagen, ja, es kommt das sowieso Endzeit, es muss Krieg und Kriegsgeschrei sein und so, lass mal alles so kommen und wir können ja nicht Gott behindern, der will ja, dass es so kommt. Nein, in der Bibel steht nicht, es soll Krieg und Kriegsgeschrei sein, sondern in der Bibel steht, es wird sein. Aber unsere Aufgabe ist nicht, diesen Krieg herbeizubeten, damit die Endzeit kommt, sondern unsere Aufgabe ist, damit zu rechnen, dass es so sein wird und dann Friedensstifter zu sein. Selig sind die Friedensstiften. Jesus ganz klar. Und Friedensstiften hat mit Gebet zu tun, es hat mit Einsatz zu tun, es hat mit dem Unterwegssein zu tun. Insofern ist eine gute Frage. Ja, ist wirklich eine gute Frage, weil sich da ja viele, viele Fragen so drum ranken. Für mich gilt aber, wie gesagt, eindeutig Matthäus 23, Vers 23. Ist sowieso mein Lieblingsbibelvers. Neben Psalm 127, Vers 2b. Kennt ihr auch nicht auswendig? Leute, die richtig wichtigen Bibelverse kennt ihr nicht auswendig. Da steht, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Okay, ihr Lieben. Römer 14, Vers 18. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und ich möchte jetzt über Freude sprechen, aber eigentlich hat Doris jetzt gerade das ganz gut gemacht, weil ihr habt gesagt, ich habe eh Zeit. Gibt es andere Sachen, die euch aufgefallen sind? Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen, die euch sowieso auf der Seele brennen? Dann können wir das jetzt einfach kurz mal dazwischen schieben, bevor ich mit meinem eigentlichen Vortrag weitermache. Wenn nicht, umso besser. Wenn ja, jetzt die Gelegenheit. Die Erika strahlt wie die Sonne. Guckt mal alle nach hinten, herrlich. Gut, fraglos glücklich. Neben diesem Vers möchte ich, dass wir aufschlagen, wenn es um Freude geht, geht das ja nicht anders. Philipper 4, Vers 4 und 5. Philipper 4, Vers 4 und 5. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Och, nehmen wir den Rest auch noch. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Hier steht alle Wege, manchmal auch alle Zeit. Also immer fröhlich sein. Im Moment gibt es im Internet so eine Diskussion um den Jesus-Glimpse. Habt ihr das schon mitgekriegt? Bei Instagram oder irgendwo? Also ein Glimpse ist so ein Leuchten auf dem Gesicht. Und es gibt so eine Bewegung von ein paar christlichen Influencern, die sagen, wenn Jesus in dir lebt, dann sieht man das. Dann strahlst du immer, guckt alle nochmal zu Erika. dann sieht man genauso aus. Das ist quasi immer so. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, die sind ziemlich geschminkt, die Mädels, in der Regel mit diesem Glimpse. Die haben meistens sind die gut ausgeleuchtet für ihre Internetkameras und so. Und man denkt sich, also ist schon so ein klein bisschen künstlich nachgeholfen. Da ist ja was dran, dass ich habe mich verändert. Ja? Seit ich Christ geworden bin, hat sich mein Wesen auch verändert. Das ist freundlicher geworden und es ist fröhlicher geworden. Und ich habe mir jemanden getroffen, den habe ich gefragt, was hat sich verändert, seit du Christ geworden bist? Und er hat gesagt, seitdem habe ich einen aufrechten Gang. Ich bin mindestens 5 Zentimeter größer. Ich gehe gerade. Ja? Also das verändert was. Aber Christen haben kein Dauergrinsen. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir gehen durch genau die gleichen Dinge wie alle anderen. Und Jesus sagt sogar in den Seligpreisungen, ihr werdet um meines Willens vielleicht sogar noch mehr leiden. Und wir lesen von David, der sagt, warum geht es den Gottlosen so gut und mir geht alles blöd? Warum? Ja, ich halte alle deine Gebote und nichts funktioniert. Es gibt für Christen Tage der Verzweiflung. Es gibt für Christen Tage der Trauer. In der Heilsarmee war es früher verboten zu trauern. Der Heilsarmee-General William Booth, der Gründer, hat gesagt, unsere Fahne kommt nie auf Halbmast und bei einer Beerdigung tragen alle weiße Bänder und keiner trauert, wir jubeln, weil die Ewigkeit kommt. Der Gedanke ist nachvollziehbar, nur das Gefühl, wenn du einen Menschen verloren hast, den du liebst, ist ein anderes. Deswegen steht in der Bibel auch, weinet mit den Weinenden. Ja, also alle Zeit fröhlich bedeutet nicht immer gut drauf zu sein. So als Ausweis der Christlichkeit, ja, wer Christ ist, der ist immer gut drauf. Das ist Fassade, so ist es nicht. So ist das Leben nicht. Oder wenn jemand dauerhaft Schmerzen hat, der weiß, wovon ich rede. Wir hatten in der Gemeinde eine Frau, die war richtig so, dass du denkst, so ein unangenehmer Mensch, dem möchtest du nicht begegnen. Ja, so immer irgendwie so verbiestert. Aber die hatte ganz schwere Gicht und immer, bei jeder Bewegung, die brauchte nur die Hände zu bewegen, Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und das muss man erstmal verstehen, was das für die bedeutet hat, sich überhaupt Sonntag für Sonntag in die Gemeinde zu schleppen. Und ja, dann war sie nicht besonders genießbar, aber wenn man das verstanden hat, dann konnte man sehen, natürlich. Also Paulus meint nicht, weder im Römerbrief noch im Philipperbrief, dass es uns immer gut geht. Überhaupt nicht. Das ist uns nicht verheißen. Und trotzdem sagt er hier, alle Wege, jeden Zentimeter, jeden Meter, jeden Kilometer, alle Wege, auch die Wege zu den Trauernden, auch die Wege ins Krankenhaus, alle Wege. Oder in einer anderen Übersetzung, alle Zeit, also jeden Moment, jede Sekunde. Wie geht das denn? Wie ist das denn möglich? Kennen die Älteren unter euch noch das Wort Freudigkeit? Ja, in den älteren Übersetzungen war oft die Rede nicht von Freude, sondern von Freudigkeit. Ich fand das immer ein bisschen komisch, als ich das gelesen habe, so als ich in die christliche Welt kam. Ich fand so vieles komisch, aber das war eins von den Sachen, die ich wirklich nicht so verstanden habe. Was ist denn bloß Freudigkeit? Und dann hatten wir das Wort im Theologiestudium und Luther hatte das ursprünglich übersetzt mit Freidigkeit. Freidigkeit. Freidigkeit ist ein Wort, das ist erfunden aus den beiden Worten Freiheit und Freude zusammen. Und das, was hier gemeint ist, wenn hier Freude steht, dann geht es nicht um ein immer gut drauf sein, sondern dann geht es um ein tiefes Wissen, es gibt eine Freiheit im Glauben, die eine Freude auslöst. Man kann es auch übersetzen mit eine heitere Gelassenheit. Eine heitere Gelassenheit, die selbst in den tiefsten Tiefen noch tragen kann. Und worin gründet die? Die gründet, das sagt der Römerbrieftext, im Heiligen Geist. Sie ist ein Geschenk. Sie ist nichts, was man produzieren kann. Sie ist nichts, was man machen muss, damit die Leute nach außen erkennen, dass man Christ ist, sondern sie ist ein Geschenk im Heiligen Geist. Und sie resultiert daraus, dass wenn ich diese Gewissheit in meinem Herzen habe, dass ich verstehe, Gott ist immer noch größer. Und anders. Dieses Wissen, er hat Möglichkeiten, die weit hinter und über meinen Möglichkeiten stehen. Ich war vergangene Woche in England bei einer Konferenz mit 70 Leuten aus ganz unterschiedlichen Ländern, Pakistan, Indien, Ruanda, Südsudan, ein paar Engländer, ein paar Europäer und einer der Geschwister aus Pakistan, wo Christen wirklich verfolgt werden, es geht denen wirklich schlimm dort, der hat gesagt, was wir am meisten erwarten sollten von Gott, ist expect the unexpected. Erwarte das, was du nicht erwarten kannst. Erwarte nicht, dass dein Horizont reicht, sondern Gott hat Möglichkeiten hinter den Möglichkeiten, die wir sehen. Und wenn man das verstanden hat, wenn man zutiefst weiß, dass Gott noch Alternativen hat und kennt, gibt es eine heitere Gelassenheit. Lange gebetet für meine Halbschwester, die Jüngste, die überhaupt nichts mit Gott und so am Hut hat. Ja? Lieber chirurgisch und das Messer, um den Figur noch nachzubessern und weiß nicht was alles und so. Eine ganz andere Welt. Und die hat geblockt, die hat irgendwann gesagt, Uwe, ich will nicht mehr mit dir reden, du redest immer über Jesus, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden. Ich habe da auch ein bisschen viel über Jesus geredet. So, wenn man neu bekehrt ist, ja, dann kann man Leute auch echt tot evangelisieren, ganz ehrlich. Ein bisschen verstehe ich es auch. Gleichzeitig habe ich gesagt, es kann nicht sein, das bewegt mich so, ja, ich muss darüber reden. Auf jeden Fall war da eine Weile Funkstelle und irgendwann sagt sie, oh, ich habe jetzt im Fitnessstudio, Fitnesstrainer, ey. Der sieht aus, das ist ein Typ, das ist der Wahnsinn, ey. Total verliebt und so. Und dann sage ich, ob er ein Date mit mir machen will. Er sagt, ja, super gerne. Und sie, ja, und wann, wo gehen wir hin? Und sagt, ja, Sonntagvormittag um 10, da gehe ich in meine Gemeinde. Komm doch gerne mal mit. Expect the unexpected. Wo ist Gott zu finden? Ja? So mitten in dem Fitnessstudio und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Also es ist schon total verrückt. Und wenn ich das weiß, dass Gott Mittel und Wege hat, die jenseits meiner Mittel und Wege sind, dann gibt es eine heitere Gelassenheit. Dann gibt es nicht immer gute Laune. Aber es gibt ein, ja, doch, gibt eine gewisse Grundfreude, eine Grundzuversicht. Und ich finde das Wort heitere Gelassenheit für Freudigkeit richtig schön. Ich gucke noch einmal in die Weltgeschichte, das habe ich heute schon mal gemacht. Ich habe vorhin ziemlich dramatisch, glaube ich, auch ausgeführt, was es für die Juden bedeutet hat, dass die Nazis sie verfolgt haben. Ja, was für eine Brutalität dahinter steckt. Und dieser Holocaust, der mit nichts zu entschuldigen ist, mit gar nichts. Den hat Gott benutzt, um sein Volk nach fast 2000 Jahren, nach 70 nach Christus der Vertreibung, zurückzuführen in das Land, das er verheißen hat. Er hat eine 3000 Jahre alte Verheißung von Jesaja, eine wiederholt ausgesprochene Verheißung an Jeremia, eine nochmal wieder von Jesus, wenn man so will, auch aufgesprochene Sache, dass der Tempel neu aufgebaut wird. fast 2000 Jahre später erfüllt durch das schlimmste Gräuel der Menschheitsgeschichte. Das rechtfertigt dieses Gräuel null, versteht mich bitte nicht falsch. Das zeigt aber, dass Gott aus dem größten Mist noch was machen kann. Ja, das ist so verrückt. Wenn man sich das mal überlegt, weltgeschichtlich, was das bedeutet, was das heißt. Und wir sehen ja oft nicht hinter die Fassade. Wir erkennen das ja nicht. Wir wissen das ja nicht so ganz genau. Und heitere Gelassenheit heißt, immer noch ein bisschen größer von Gott zu denken. Ein bisschen mehr von ihm zu erwarten. Jemand hat das mal genannt, Christenleben mit dem Faktor X. Ja, dieser unbestimmte Faktor, der das alles nochmal multiplizieren kann, aber den wir nicht vorher wissen. Wir wüssten es ja so gerne, wir wissen ihn aber nicht vorher. Kannst du mal dieses kleine Bild einblenden? Seht ihr dieses süße kleine Porzellanpüppchen mit dem Strickkleid? Wir haben vor einigen Jahren in Gera als Gemeinde, aber auch im Rahmen der Evangelischen Allianz, eine christliche Schule gegründet. Die war 2 Jahre in unseren Gemeinderäumen und dann ist die christliche Schule, die ist so gewachsen, ist dann ausgezogen, hat ein eigenes Gebäude gebaut. Und die Stadt Gera hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, in unseren Räumen eine Kita zu beginnen. Und zwar möglichst eine Sprach- und Integrationskita, weil wir den Freundeskreis für Flüchtlinge in unserer Gemeinde gegründet hatten. Viele Geflüchtete waren da. Und weil wir in unmittelbarer Einflugschneise von der Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen waren. Also ob wir uns vorstellen könnten, eine Kita zu gründen, die sich nochmal gezielt auch für Kinder von Geflüchteten öffnet, wir das machen können. War eine lange Diskussion. Es war auch die Frage, wie können wir das finanzieren? Wir mussten dafür umbauen, mussten noch was erweitern, Brandschutz. Und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, es ist unfassbar, was da immer alles auf einen zukommt. Und haben das alles durchgerechnet. Die Leute haben gesagt, doch, wenn das, also das passt ja. Ne? Die Räume waren ja schon für Kinder. Irgendwie hat Gott uns zu der Schule geführt. Jetzt werden wir von der Stadt sogar gefragt, ob wir das machen können. Ja, lange waren wir die Sekte, die paar Baptisten. 100 Leute Gemeinde in einer 95.000 Einwohnerstadt, in der noch 3% Christen sind in Gera bei uns. Dass uns die Stadt fragt, ist schon ein Wunder. Und wir haben den Freundeskreis, es ist alles organisch, wir sollen das machen. Dann haben wir alles zusammengekratzt, was wir irgendwie haben und wie das geht und wie das finanzierbar ist. Und es blieb eine Lücke von 41.000 Euro. Das Ganze war vor 10 Jahren, im Jahr 2015. Eine Lücke von 41.000 Euro, was war für uns wirklich viel Geld. Aber die Gemeinde hat sich entschieden, wir machen das. Wir starten, wir fangen an mit dieser Kita und beten. Keine 2 Wochen, nachdem wir das entschieden haben als Gemeinde, bekomme ich einen Brief und in dem Brief liegt dieses Püppchen. Lieber Bruder Heimowski, mein Name ist so und so, ich lebe in Berlin, bin 80 Jahre alt, mein Mann ist verstorben und wir haben keine Kinder. Und ich möchte Ihnen einfach gerne etwas zurückgeben in Gera, was ich bei Ihnen bekommen habe. Ich war nur 2 Monate in Gera, aber es war meine erste Station nach der Flucht aus Ostpreußen. Und damals dort bin ich in der Gemeinde so herzlich aufgenommen worden und eine ältere Schwester hat mir diese Puppe geschenkt. Die lag dem Brief bei. Mit dem Kleidchen, das hat sie für mich gehäkelt. Das war das erste Spielzeug nach Monaten auf der Flucht, nach Entbehrung. Und es war so wundervoll, dass ich in Gera aufgenommen wurde. Ich bin gerade dabei, mein Haus zu verkaufen und mein Geld ein bisschen zu verteilen. Und ich würde gerne Sie fragen, ob Sie als Gemeinde irgendetwas für geflüchtete Menschen machen. Wenn das so ist, würde ich Ihnen gerne 41.000 Euro überweisen. Unglaublich, oder? Also unglaublich. Und das Ganze 2015, sie war 45 in Gera, 70 Jahre danach, die war damals 10. Hat sich nie wieder gemeldet, die war nie in Gera, niemals. Konnte nichts davon wissen, was wir machen, geschweige denn die Summe kennen. Hat sich bei einem Pastoren erkundigt, wer denn jetzt der Pastor in Gera ist, und der hat ihr das erzählt und dann hat sie meinen Namen gehabt und die Gemeindeadresse gefunden, hat uns das geschrieben und überwiesen. Expect the unexpected oder Faktor X oder der Heilige Geist oder der große Gott, der noch Möglichkeiten hat, die weit über unsere hinausgehen. Wir sollen treue Haushalter sein, wir sollen vernünftig mit Dingen umgehen. Und gleichzeitig brauchen wir auch dieses andere, dieses Wissen, dass Gott einfach noch mehr kann, noch mehr sieht und noch mehr Möglichkeiten hat, als die, die wir oft sehen. Und wenn ich das weiß und wenn ich das erlebt habe, ist trotzdem jedes Mal wieder ein Glaubensschritt. Man hat das nie, also Glaube ist immer Neues, wie Manna, ja? Kannst du heute essen und morgen brauchst du wieder Neues. Du kannst es nicht in den Kühlschrank stecken. Und trotzdem, wer es mal erlebt hat, der weiß, jawohl. Ich kann auf ihn mich verlassen. Die göttliche Freude, die alle Wege da ist, ist kein durchgehendes Jauchzen, aber sie ist eine heitere Gelassenheit, die darin besteht zu wissen, Gott ist noch größer. Und sie hat noch eine Perspektive. Wir haben es gerade eben haben wir das gesungen, Ewigkeit. Die Freude Gottes scheint auch, das war vorhin gar nicht die Erika, die so gestrahlt hat. Das war die Sonne, die auf sie gestrahlt hat. Die Arme, die muss das jetzt aushalten. Aber wir können etwas spiegeln. Und die Ewigkeit spiegelt halt einen Glanz in unsere Zeit. Wenn ich um die Ewigkeit weiß, dann spiegelt sie einen Glanz in unsere Zeit. Auch dafür noch ein, zwei Beispiele. Ich war vor einigen Jahren in Moskau oder in der Nähe von Moskau in Kostroma. Kostroma, da haben die Zaren gelebt, die Romanows. Da gibt es ein großes Kloster und noch ein Schloss. Und das war aber alles abgerissen von den Kommunisten, als sie die Zaren verbannt haben. Also da lagen nur noch Ruinen, wurde dann erst nach 1990 wieder aufgebaut. Und sie haben einen gläubigen, orthodoxen Priester, der sich gegen die KGB-Verstrickungen während der Sowjetzeit ausgesprochen hat, den haben sie nach Kostroma verbannt sozusagen. Der kriegte eine niedergebrannte Kirche. Da lagen nur Holzbalken und sonst gar nichts. Und dann musste er hin mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Und er hat die wieder aufgebaut. Und weil er die wieder aufbauen musste und dazu Ikonen gehören und er sich keine Ikonen leisten kann. Ikonen sind teuer, die werden ja geschrieben, heißt das. Ja, viele lagen übereinander. Es ist ganz, ganz, ganz aufwendig. Er hatte kein Geld. Also hat er irgendwie so ein paar Freunde beauftragt, malt mir mal welche. Das war alles so ein bisschen schräg. Und eine Ikone habe ich gesehen dort. Und auf der Ikone sah man Jesus. Jesus hatte auf dem Arm ein Embryo und weinte. Und dann habe ich ihm gefragt, was bedeutet das? Es ist keine klassische Ikone, die gibt es nirgends. Die hat er selber sich ausgedacht. Er sagt, ja, das ist für alle ungeborenen Kinder. Frühgeburten. Kinder, die durch Abtreibung ums Leben gekommen sind. Und ich sage, und Jesus weint über die Kinder. Und er guckt mich an und sagt, nein. Ich sage, wie nein? Er weint die Tränen der Mütter. Denn die Kinder sind alle in seinem Arm. Sie sind bei ihm, sie sind nicht weg, sie sind nicht verloren. Aber die Mütter müssen mit dem Schmerz klarkommen. Oder mit der Schuld. Und jetzt hält Jesus dieses Kind und weint mit ihm, das Kind hatte auch eine Träne, der Embryo, weint mit ihm um die Mutter, die das ertragen muss. Aber in der Ewigkeit werden sie sich wiedersehen. Ey, das hatte eine Kraft. Ich habe mir das fotografiert und habe dann in Deutschland von einer Ikonenmalerin mir das nachmalen lassen und habe das in meinem Berliner Büro von der Evangelischen Allianz gehängt, weil wir mit diesem Thema auch in dem Fall hauptsächlich Abtreibung, aber er meinte das weiter. Er meinte wirklich auch Fehlgeburten, die ja wirklich häufig sind. Er hatte, ja, wenn ich das aus der Perspektive der Ewigkeit sehe, kriegt das eine völlig andere Dimension. Ja, ich merke an eurer Stille, wie sehr das berührt, ja. was Ewigkeit für eine Kraft haben kann in unserer Zeit. Und dann gibt dir das selbst in dieser Situation eine heitere Gelassenheit, die nicht darin besteht, dass du nicht trauerst und dass du nicht verzweifelt und dass du vielleicht, wenn du irgendwas gemacht hast und später es bereust oder so, dass es dich zerreißt. Das nimmt es dir nicht weg. Aber es scheint aus der Ewigkeit herüber, jawohl, wir sehen uns. Du bist da, du bist gehalten von Jesus und er kennt meine Schmerzen. Ewigkeit hat eine unwahrscheinliche Kraft. Wenn wir zu deiner Frage vorhin nochmal, Doris, ne? Frieden wird nie sein. Gerechtigkeit werden wir hier immer nur annähernd erreichen. Wenn wir aber wissen, dass der Tag kommen wird, dass sich alle Knie vor dem Herrn beugen werden, und dass auch alle Herrscher und alle Massenmörder und alle Diktatoren zur Verantwortung gezogen werden, dann können wir hier schon für Gerechtigkeit wirken und arbeiten und etwas tun, weil wir wissen, der Herr wird Gerechtigkeit schaffen. Ich habe manches Mal gedacht, bei dem vielen Elend, was ich gesehen habe auf der Welt, was menschengemacht ist, wenn ich nicht Jesus kennengelernt hätte, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich Terrorist geworden oder so. Ich kann diese Wut so verstehen. Ich kann dieses Verzweifeltsein so verstehen. Ich kann es so verstehen. Ich kann verstehen, dass eine Generation, wenn sie davon ausgehen, dass das Klima so kippt ab einem bestimmten Punkt, dass alles immer noch schlimmer werden muss, dass die verzweifeln. Ich kann es verstehen. Wenn ich aber von der Ewigkeit her weiß, dass Gerechtigkeit kommen wird, dass Frieden kommen wird, dass Gott das letzte Wort haben wird, dann gibt mir das eine heitere Gelassenheit. Und zwar eine tiefe Freudigkeit. Keine oberflächliche Joy, Fun, Happiness, die alle schön sind. Das ist nicht nur ein Glimps im Gesicht, sondern das ist ein Leuchten des Herzens. Das ist was anderes. Das geht noch tiefer. Und ich finde das so etwas Gewaltiges, diese Dimension zu haben. Ja, zu wissen, diese Freude alle Zeit, die leuchtet hinüber, die kommt. Offenbarung 21, ja, dann wird kein Leid mehr sein, alle Tränen werden abgewischt werden. Es wird kein Geschrei mehr sein. Mir hat mal eine Frau gedacht, mein Lieblingsbibelvers in Bezug auf die Ewigkeit ist, dass da kein Geschrei mehr sein wird. Wir haben nämlich 8 Kinder und endlich wird das Geschrei aufhören. Ja, das ist ja unterschiedlich, was man da liest und was man da. Aber das ist eine Perspektive, auf die leben wir zu. Freude hat damit zu tun, dass wir Gott wahrnehmen als den X-Faktor, als den Lebendigen, der Dinge ergänzen kann zu unserem Leben, die wir nicht planen und machen können. Ja, dass Gott überraschend ist, wie mit diesem Püppchen und mit anderen Dingen. Und Freude hat ganz viel damit zu tun, dass wir von der Ewigkeit her leben. Und zwar gerne leben und so lange wie es geht, aber von der Ewigkeit her. Von der Ewigkeit her. Wenn wir nochmal in den Philipperbrief gucken, gibt es noch etwas, was da angesprochen ist, nämlich freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Wenn man etwas dafür tun möchte, dass man Freude erlebt, das Beste, was man tun kann, ist Güte. Güte. Dass nach 2015, nach den vielen Menschen, die herkamen, das Wort Gutmensch plötzlich ein Schimpfwort geworden ist. Habt ihr auch mitgekriegt, ne? Die Gutmenschen. Ist eigentlich dramatisch. Weil es ist was Schönes, ein guter Mensch zu sein. Es ist so schön, dass es gute Menschen gibt. Und wir bewundern das ja. Ja, auch die Nichtchristen bewundern eine Mutter Teresa. Auch die Nichtchristen haben auf den Marktplätzen das St. Martins Spiel regelmäßig, wo der Mantel geteilt wird und die Hälfte abgegeben wird. Ja, Güte ist etwas, was wir so bewundern. Und Menschen bewundern das bei einem Dalai Lama, wenn der gütig ist von seinem Wesen her und so weiter. Und wenn wir das verstehen, dass Güte etwas ist, was Menschen erfreut und uns erfreut, dann lasst uns gütig sein. Lasst uns gütig sein. Lasst uns Menschen Gutes tun. Lasst uns sie segnen, für sie da sein. Aber wenn sie es nicht zurückzahlen, wenn die Muslime hierher kommen, in unseren Gemeinden die ganze Hilfe in Anspruch nehmen und sich nicht bekehren und trotzdem machen, was sie wollen, egal, lasst uns gut sein. Um der Güte willen, um der Menschen willen und um des Herrn willen, der immer gut war. Jesus Christus war gütig. Und Jesus sagt mal, lasst eure Taten vor den Menschen leuchten tut gute Werke, damit die Menschen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ja, Güte, Gutes tun ist für uns ein Segen, es erfüllt uns selber, einem anderen etwas getan zu haben, einem anderen übervorteilt zu haben, hilft nur kurzfristig. Wer immer einen Deal machen muss und immer als Sieger rausgeht, der braucht sofort wieder den nächsten Deal. Ja, ein Deal ist ein Kick und mehr nicht. Aber eine gute Tat wirkt weiter. Die bleibt, die zahlt sich aus, die spielt eine Rolle, die ist gravierend. Wie oft hat Jesus gütig gehandelt? Noch am Kreuz, dem Schächer gegenüber, gütig gehandelt. Immer und immer wieder. Und das hat etwas mit Freude zu tun. Wirklich mit Freude. Diejenigen von euch, die aus Rumänien kommen und noch in Rumänien gelebt haben, die können das bestätigen. Die Ärmsten der Armen teilen mit Freude. Die Reichen tun es oft nicht. Und dann teilen sie mit dir, ich habe das in Afrika erlebt und verschiedenen Ländern, sie teilen mit dir, was sie haben, und dann sagen sie, du hast mich geehrt durch deinen Besuch. Es war mir eine Freude, dass du da warst. Sie sagen noch, jetzt sind sie noch die Beschenkten für ihre eigene Güte. Aber sie nehmen das so wahr. Wenn wir Menschen sein wollen, die Freude haben wollen, dann hat es viel mit Güte zu tun, mit Zugewandtheit, mit aktiver Tat, mit Segen für die anderen. Und das ist übrigens auch das großartigste Zeugnis, was man machen kann. Wir haben als Tierfund ein Projekt gehabt nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei. Ja, mehrere hunderttausend Menschen obdachlos geworden, Tausende gestorben. Es war wirklich dramatisch und wir haben da Kontakte gehabt zu christlichen Organisationen und haben dann so einen Nothilfeaufruf gemacht und konnten auch einiges helfen dort. Es war so dramatisch, ich war auch im Erdbebengebiet, wirklich, das sah aus wie im Krieg. Ja, alles war kaputt und die Erde hat keine 5 Sekunden gezittert. Also in 5 Sekunden, nicht mal 5 Sekunden, kann ganze Städte zertrümmert werden. Und das war an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Und in der Türkei war schon Chaos, aber die Syrer, die haben sich um gar nichts gekümmert. Sodass die syrischen Erdbebenopfer dann noch in die Türkei geflüchtet sind. Und denen ging es richtig dramatisch. Viele christliche Werke haben geholfen. Wir als Tierfund, Samaritan's Purse hat sehr stark geholfen. Viele andere, Compassion war dort. Also wirklich viele, viele Werke haben mitgeholfen. Viele Christen auch gemeinsam Hand in Hand mit der Evangelischen Allianz in der Türkei koordiniert. Es war richtig schön. Und das Gebiet, wo das passiert ist, ist zutiefst muslimisch. Zutiefst muslimisch. Und dann waren wir dort, waren mit Christen zusammen, haben geredet und einer hat uns erzählt, wisst ihr, was hier, und wir haben nicht missioniert, wurde nur geholfen. Und geholfen so praktisch zum Beispiel, ja, so ein Samovar wieder aufgebaut, damit die Leute mal einen Chai trinken konnten. Das ist die erste Traumatherapie, ja, wenn alles kaputt ist, du nichts mehr hast, aber du kannst deinen Tee am Morgen wieder trinken. Das hat was mit Normalität zu tun und mit Heilung. Solche Sachen, ja, große Samovare aufgestellt und so ganz verschiedene Sachen. Dann sagt mir dieser Bruder, der da schon eine Weile ist, und sagt, unter den Menschen, die hier leben, unter den Muslimen, gibt es mittlerweile ein geflügeltes Wort. Und das heißt, wenn du Hilfe suchst, geh zu den Christen. Was für ein Zeugnis. Und mit was für einer Freude bin ich zurückgekommen. Ja? Güte, teilen, Hingabe. Nicht umsonst sagt Paulus das direkt hier. Freut euch in dem Herrn aller Wege. Und abermals sage ich, freue euch, eure Güte sei kund euren Menschen. Also aus der Freude am Herrn, aus der Freude zu wissen, dass er noch größer ist, aus der Freude zu wissen, dass es eine Ewigkeit gibt, gütig zu sein, steigert diese Freude. Es steigert sie wirklich. Es ist was ganz, ganz, ganz Großes. Ich komme zum Schluss. Worauf wir hoffen können, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und zwar Freude im Sinne von Freudigkeit, Freudigkeit, heiterer Gelassenheit. Eine heitere Gelassenheit, die entsteht, wenn man mit Gott rechnet, und zwar als X-Faktor, und weiß, er kann immer noch mehr, als ich denken kann. Wenn man von der Ewigkeit berührt ist und wenn man Güte übt und damit Jesus sichtbar macht. Amen.